ARD Sounds.
Hi, ich bin Lamin Leroy Jiba.
Ich bin Theresa Reichl.
Bist du Bernd?
Nein, ich bin der kastenförmige Sandmann mit den viel zu kurzen Armen.
Mein Name ist Saiwa Humsi.
Hi, genau, Fies Kohle bin ich.
Ich bin Svea Maus.
Hallo, mein Name ist Eva Schulz.
Und ihr hört Best of Gäste
2026.
Hier bei Too Many Tabs, der Podcast.
Festival Sommer!
Es ist der Festival Sommer hier in ARD Sound, Sound, Sound.
Und hier kommen die Headliner des Sommers.
Das Line-Up des Jahres. Mit dabei bei Too Many Tabs Best Of ist
Felix Kummer.
Wow, Theresa Reichel.
Bernd Das Brot.
Und mit dabei Salwa Humsi.
Eva Schulz.
Svea Maus.
Lamin Leroy Jiba.
So ist das, yes. Ja, Leute, ihr merkt, wir haben hier uns nicht lumpen lassen und für unser Festival Summer bei Too Many Tabs wirklich ein astreines Line-Up hier herbeigezogen.
Also da kann man sich wirklich nicht beschweren.
Und danach treffen wir uns alle hier zum Dosenbierstechen. Wie heißt das?
Dosenstechen. Und scheißen uns gegenseitig ins Zelt.
Richtig. Und dann gehen wir noch uns waschen in einem See und Zähne putzen und so. Aber so, dass man sich gegenseitig die ganze Zeit dabei sieht.
Wir machen ja mal nicht hier unsere Festival-Community. Es gibt eine große Überschneidung, hey, von Leuten, die uns gerne hören und die gerne auf Festivals gehen. Und da auch ein Seekacken.
Das ist auch überhaupt kein Problem für mich. Und genau auf diese Saison stellen wir uns jetzt hier ein mit Best of Gäste hier bei Too Many Tabs. Weil es ist ja so, das haben wir vergessen zu sagen, Caro, wir sind ja gerade im Urlaub und deshalb gibt es hier jetzt gerade jede Woche eine Best-of-Folge.
Genau.
Und diese Woche sind wir mit den besten Gästen dran. Und was waren da auch für Themen dabei?
Es war wirklich ganz fantastisch. Der Goethe-Deep-Dive mit Theresa Reichl zum Beispiel.
Als Eva Schulz über Kreisel und die Kunst auf Kreiseln geredet hat.
Oder Felix Kummer mit einem Sportskandal.
Ja, also jede Menge Sachen.
Alles Mögliche
war da los.
Müssen
wir jetzt nicht alles aufzählen?
Nein, das werdet ihr gleich hören.
Werdet ihr jetzt nämlich gleich hören. Lehnt euch doch zurück mit eurem Dosenbier oder der Dosenspezi oder was auch
damit
immer
ihr gerade
trinkt.
Kann man sie nicht zurücklesen, das muss rein!
Ach so, ja.
Rein, rein, rein!
Wie auch immer ihr jetzt die Folge genießt, entweder zu Hause, auf
Leute,
dem Balkon
wir sind
oder in euren
geworden.
WGs oder auf euren Festivals oder im Urlaub. Ist ganz egal. Genießt es und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Enjoy.
Ich bin Theresa Reichl und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Goethe und Schiller oder Hashtag Schöte. Die berühmtesten BFFs der deutschen Literaturgeschichte, die berühmteste Enemies to Lovers Story in der ganzen deutschen Literaturgeschichte, Goethe und Schiller.
Yes.
Wow.
Ja.
Es wird auch heute literarisch bei Too Many Tabs.
Fuck yeah. Das lieben wir bei Too Many Tabs. Wir wollen Goethe und TV Total Turm springen.
Ich will vorne ansetzen, weil ich habe Goethe und Schiller immer so mega als so alte Leute, so alte Dichter im Kopf.
Und tote Leute vor allem in erster Linie auch schon.
Tote
die sind
Leute
tot und alt.
Die beiden waren aber mega jung, als sie ihren ersten literarischen Erfolg gehabt haben. Also Goethe war bei Die Leiden des jungen Werthers 25 und Schiller war, als er Die Räuber geschrieben hat, 22. Also man darf nicht vergessen, wir reden hier am Anfang zumindest von relativ jungen Leuten und nicht von dem 80-jährigen Opium-Goethe, zu dem kommen wir später noch.
Leiden des jungen Werthers, das war Quarter-Life-Crisis.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Tatsächlich. Goethe ist, darf man auch nicht vergessen, älter als Schiller. Das heißt, da waren so leichte Sugar-Daddy-Vibes.
Mm.
Und die beiden lernen sich kennen, als Goethe 39 ist und Schiller 28, nämlich 1788. Da ist Goethe gerade wiedergekommen von seiner Italienreise und ist da laut diversen Zeugen exakt so wie jede Lisa, die in Neuseeland war.
Ah, du, ich träume auf Italienisch.
Ja.
Ja.
Hat eine Ukulele im Gepäck.
Exakt. Er ist unausstehlich.
Habt ihr kein Espresso in Weimar? Habt ihr kein Ristretto in Weimar?
Cappuccino nach 12 Uhr. Ui.
So wie ich, als ich nach einem Jahr Berlin zurück nach Aschaffenburg bin und so, warum gibt's hier keine Falafel? Hör ich so, kennt ihr Falafel? Das ist so peinlich.
Wo ist der Späti? Warum macht alles zu?
Oh Gott, ich war awful.
Ich nach Chile auch.
Check ich. Ich war nur 2 Wochen in England und es war genau das Gleiche.
2 Wochen in England? Well.
In der Artenklasse vor allem.
Wann machen wir Tea Time?
Und dann war ich noch viel schlimmer. In der 10. Klasse habe ich Schulaustausch nach Indien gemacht und da war ich komplett unausstehlich.
Hast du?
Indien auch?
Dann war ich so, die Bananen in Deutschland, ew. Das Curry ist aber nicht authentisch. Das war schlimm. Genauso ist Goethe in diesem Moment. Alle hassen ihn, alle finden ihn drüber. Es ist Hass auf den ersten Blick. Goethe ist Galinda, Schiller ist Elphaba. Es ist Loathing angesagt. Auf den Vergleich bin ich sehr stolz.
Und ja, kannst du auch sein, der ist stark. Jetzt hast du uns auf jeden Fall, spätestens.
Ja, also wirklich, Goethe ist so diese schillernde Person, die alle lieben, aber alle irgendwie auch unausstehlich finden. Und Schiller ist so ein bisschen der Außenseiter, der so von außen dazukommt. Und Schiller schreibt nach diesem Treffen einen Brief an einen Freund und schreibt, Originalzitat, der gefeierte Olympier ist in Wahrheit bloß ein selbstverliebter Blender, ein aufgeblasener, egomaner Menschenfresser.
Egomaner Menschenfresser ist jetzt nicht das Netteste, was man über eine andere Person sagen kann.
Nee, also die hassen sich richtig. Goethe sagt auch, dass Schiller ihn erinnert an ihn selber von früher und dass er das mega cringe und überdreht und krawallig findet. Und er hat auch geschrieben, Schiller war mir verhasst.
Vielleicht Neid, vielleicht Missgunst.
Ich glaube fest dran, dass Goethe einfach ein kompletter Wichser war. Privat.
Okay.
Goethe hat das massivste Ego-Problem, von dem ich jemals gehört habe. Der Typ war, muss man sich im Hinterkopf behalten, auch zu Lebzeiten schon der berühmteste Dichter Deutschlands. Größer als Goethe ging nicht zu der Zeit. Und er hat trotzdem die Briefe von seiner Schwester und von seiner Mutter verbrannt, weil er sie besser fand als seine eigenen. Das ist das Level an Goethe-Problem, Ego-Problem, das Goethe hat. Mhm. Und ich bin auch fest überzeugt, dass diese ganze Freundschaft nur gehalten hat, weil ihr ganzes Leben lang Schiller immer nicht ganz so reich, nicht ganz so erfolgreich, nicht ganz so gesund, nicht ganz so hoch oben war wie Goethe. Ich glaube, wären die annähernd auf Augenhöhe gewesen, Goethe hätte das nicht ausgehalten.
Okay.
Es gibt also lustige Dinge, wie zum Beispiel, dass in der Zeit waren so Knickerbockerhosen innen, also das so bis zum Knie,
ja.
Strumpf und drüber ist Hose und Goethe hat immer seine Strümpfe ausgestopft mit Socken.
Damit er mehr Waden hatte?
Ja.
Okay.
Okay, also es sind Männer mit Egos.
Massiv. Die haben dann 6 Jahre lang in Weimar quasi als Nachbarn gewohnt und haben sich gehasst, bis Schiller nochmal über seinen Schatten gesprungen ist und Goethe einen Brief geschrieben hat zu seinem 45. Geburtstag, in dem er massiv gefanboyt hat und gesagt hat, du bist ja irgendwie doch so der Tollste, den es gerade gibt. Und Goethe hat gesagt, das stimmt, jetzt sind wir best friends.
Also er musste gepampert werden und Schiller musste sich ein bisschen einschleimen und dann hat er sich darauf eingelassen, mit ihm Brieffreund zu werden.
Die waren ja beide nicht die ganze Zeit in Weimar.
Ja.
Also immer wenn sie in Weimar waren, sind die quasi aufeinander gesessen ab diesem Moment.
Mhm.
Und wenn sie nicht in Weimar waren, haben sie sich Briefe geschrieben und die haben wirklich... Ich habe diese Briefe alle gelesen aus Recherche für mein erstes Buch.
Ach, wie krass.
Und weil ich ganz dringend rausfinden wollte, ob sie jetzt gay füreinander waren oder nicht.
Ah, und bist du fündig geworden?
Wir wissen verlässlich dokumentiert von einem Kuss.
Mmh.
Ja.
Spicy.
Ja. Da waren sie irgendwie hintereinander weg krank und haben sich irgendwie 6 oder 8 Wochen nicht gesehen und haben sich dann so gefreut, dass sie sich wieder sehen, dass sie sich geküsst haben. Ich check auch komplett, dass diese ganzen Briefe wahnsinnig gay rüberkommen. Das war nur leider einfach die Sprache damals. Also so hat man auch seiner Mutter geschrieben. Die haben auch ihre Mutter geschrieben so, meine Brust verzehrt sich nach deiner Nähe und so. Das ist einfach, damals war die Welt einfach ein bisschen gayer und die Sprache auch. Die wohnen dann eben miteinander in Weimar, die sind jetzt Best Friends. Sie schreiben sich, wenn sie nicht in Weimar sind, wirklich hunderte Seiten an Briefe. Also das ist bestimmt, diese 3 Volumes, die es da gibt, das ist bestimmt so ein 20 Zentimeter Block Buch insgesamt.
Krass.
Und in diesen Briefen stehen auch Dinge drin, wo ich mir denke, das ist ein Tagebucheintrag. This could have been an inside thought.
Wahrscheinlich so eine Mischung aus, ey, man hat jetzt wirklich sich was mitzuteilen, wo man sich eh die ganze Zeit sieht. Und ich will einfach nur zeigen, wie geil ich Briefe schreiben kann.
Ja.
Und ich schreibe noch ein bisschen geiler, noch ein bisschen kunstvoller rein.
Ja. Es geht natürlich ja ganz viel um Literatur und sie schreiben viel über Literatur, aber sie schreiben auch viel über private Dinge, die wirklich einfach, die man einfach für sich behalten kann. Und das sage ich. Ich erzähle schon auch viel privaten Scheiß im Internet und auf der Bühne. Goethe findet jetzt mittlerweile, dass Schiller der Einzige ist, der seine Kunst und Kultur richtig verstehen kann.
Mhm.
Die beiden haben sogar eine Zeit lang miteinander ein Magazin rausgebracht, in dem es nur darum ging, andere Dichter und Denker der Zeit zu dissen.
Okay.
Also sie fanden quasi, sie haben dieses, wir sind die Geilsten und alle anderen sind scheiße.
Sie sind auch einfach ein bisschen shady.
Massiv. war anonym rausgebracht, das Magazin, aber alle haben gewusst. Alle
haben gewusst. Eine Lady Whistledown-Situation.
Wirklich.
Alle wussten Bescheid. Anonyme große Autoren und Dichter aus Weimar bringen ein Magazin raus.
Die denken, sie sind die Allergeilsten.
Sie haben auch, wenn sie das geschrieben haben, haben sie sich immer bei Schiller im Dachboden getroffen, da war sein Büro. Und dann musste die Schillers Frau immer das Fenster schließen, weil sich die Nachbarn beschwert haben, dass die Kinder so laut sind. Und es waren aber Goethe und Schiller, die da gekichert haben.
Mal sehen, über welchen Autor wir noch was Böses in unser Magazin reinbringen können. Der ist auch blöd. Und der ist auch blöd.
Ehrlich gesagt, exakt wie wir.
Der ist doppelt blöd.
Und dann kam die Nachbarin und hat gesagt, das Fenster zu, bitte, bitte. Ja, zum Beispiel Goethe hat einmal wirklich nur vom Fenster Hölderlin vorbeigehen sehen. Das ist auch ein berühmter Dichter. Und er fand wohl, dass Hölderlin ausschaut wie ein Pferd. Deswegen hat er das Menschennormalste gemacht. Er hat Schiller einen Brief geschrieben, in dem auch drin stand, dass er findet, Hölderlin schaut aus wie ein Pferd. Und hat ein Gedicht angehängt, in dem es darum geht, dass Hölderlin ausschaut wie ein Pferd, aber auf Latein.
Oh. Okay, sie können auch noch Latein.
Gymnasiasten-Gags.
Das ist der Vibe, den die beiden haben. Wie gesagt, hier kommt auch wieder Goethes Ego-Problem rein. Goethe hat einmal Hölderlin getroffen in echt. Und ich glaube, es war Gottsched, der ausschaut wie ein Pferd. Egal, Hölderlin hat auf jeden Fall auch getroffen in echt. Und Hölderlin hat ihn nicht sofort erkannt. Dann hat er ihn sein restliches Leben lang Hötterlin genannt. Aus Spite.
Boah, okay, sind sie einfach Mobber?
Wirklich. Wirklich, Goethe vor allem ist, der hat wirklich einfach, der hätte so dringend in Therapie müssen. Aber naja, bei manchen Texten weiß man bis heute nicht, ob die jetzt Goethe geschrieben hat oder Schiller oder beide, weil die eben so viel auch zusammengeschrieben haben. Sie sind auch, das wissen wir auch, dokumentiert, sie sind miteinander nach Jena gefahren, um da Gras zu rauchen. Wo ich jetzt nicht weiß, warum man von Weimar nach Jena fahren muss zum Gras rauchen, aber vielleicht hat der Dealer da gewohnt, I don't know. Und dann haben sie auf Gras Gedichte geschrieben und aber gemerkt, die sind nicht so gut.
Ja. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Ich nehme ja selber kein Gras, aber dass man dabei die tollsten Ideen hat, die dann aufschreibt. Ich nehme kein Rauschgift, das ist nicht
mein... spritzt kein Haschisch.
Nein, aber das habe ich schon öfters gehört, dass man da denkt, man hat die tollsten Ideen, schreibt die auf und dann am nächsten Tag denkt man, naja gut.
Ich habe das auch schon gehört bei Leuten, die Konzerte aufzeichnen, dass sie immer eins nüchtern aufzeichnen sich dann und dann am nächsten Tag saufen und dass die MusikerInnen immer denken, das, wo sie betrunken waren, ist besser, aber es ist es nie.
Kann ich mir durchaus vorstellen und diesen Effekt hatten jetzt Goethe Learning. Und Schiller auch. Ja. Dieses Learning. Das Learning. Okay, bekifft schreibt man nicht so gut.
Ja, sie sind dann wieder back zu den Basics gegangen, das sind nämlich Opium und Wein.
Ach, okay.
Da waren die beiden massiv am Start, die ganze Zeit. Also es waren eh alle massiv am Start. Damals gab es zum Beispiel Ärzte, die verordnet haben, dass man Wein trinkt statt Wasser, weil das Wasser so verunreinigt war. Und dann waren die halt alle besoffen die ganze Zeit.
Das erklärt einiges.
Ja, wirklich. Opium war so die aktuelle Partydroge. Also es war so langsam schon bekannt, dass man wohl von Alkohol auch abhängig werden kann. Und dann ist Opium so im Umlauf gewesen und alle waren so, oh, der Rausch ist viel besser und man wird gar nicht abhängig von Opium.
Das ist eine Lüge.
Haben die dann auch rausgefunden.
Also sie waren auf Drogen, haben shady Briefe und Magazine geschrieben und die ganze Zeit sich ein vorgeschwärmt.
Ja. Und einmal haben sie sich geküsst.
Also das ist die Gemengelage.
Das ist der Vibe. Und das war 10 Jahre lang war das so. Die waren die besten Freunde aller Zeiten. Man muss sich überlegen, die zwei hatten so einen Impact, dass die ganze Literaturepoche der Weimarer Klassik, die geht von Goethes Italienreise, über die wir am Anfang geredet haben, bis zu Schillers Tod. Das sind die 10 Jahre, die die Weimarer Klassik ist. Schiller war sein ganzes Leben lang ja sehr kränklich. Also ich sage ja immer, wäre der jetzt auf der Welt, er hätte auf jeden Fall einen Behindertenausweis. Also der war chronisch krank, dem ging es gar nicht gut die ganze Zeit. Und wie gesagt, er war oft sehr arm, weil er eben nicht den gleichen Erfolg hatte wie Goethe. Und er ist mit 45 an einer Lungenentzündung gestorben. Und das klammert die Weimarer Klassik ein. Also diese zwei Boys sind die Weimarer Klassik.
Und er war nicht so erfolgreich, aber auch so unerfolgreich, dass er deswegen Geldprobleme hatte.
Mhm.
Weil Schiller ist doch auch huge gewesen, oder nicht? Oder ist er erst nach dem Tod huge geworden?
War schon, aber nicht so ganz. Er hat auch, glaube ich, mehr Kinder gehabt. Und er konnte eben nicht annähernd so viel produzieren wie Goethe, weil er halt die ganze Zeit krank war. Medizin kostet auch Geld. Und dann weiß man auch nicht, was die mit dem Geld machen. Lessing war auch mega berühmt und hat aber sein ganzes Geld versoffen und verhurt die ganze Zeit deswegen.
Also diese beiden haben eine komplette Literaturepoche geprägt.
mit die ihren beiden, shady Briefen
sie
und
waren,
Magazinen.
They were the literature und das sind eigentlich nur zwei besoffene Mobber gewesen.
Aber es gibt heute in der
mit
Weimarer...
Mit unterdrückten Gefühlen.
Ja, aber in der Weimarer Innenstadt gibt es heute eine gleichberechtigte Bronzestatue der beiden, wenn ich das richtig erinnere. Ich war mal in Weimar, da habe ich Goethe und Schiller als Bronze... Ja. Statue gesehen.
Das habe ich tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Das ist einer meiner liebsten Fun Facts, die ich rausgefunden habe. In dieser Statue sind ja Goethe und Schiller relativ gleich groß.
Ja.
Lüge. Goethe war deutlich kleiner als Schiller.
Das hat, überrascht mich jetzt gar nicht, dass er da Wert drauf gelegt hat, dass er nicht klein dasteht.
Der Größenunterschied war wohl so doll, dass Leute so witzig gemacht haben, so, oh, macht sie einen Vater-Sohn-Ausflug, hahaha, obwohl Goethe ja 10 Jahre älter ist.
Das hat ihn gewurmt.
Ja. Goethe hat in seinem Nachlass verfügt, dass wenn es eine Statue gibt von den beiden,
dass sie
ungefähr gleich groß sein müssen.
Nein, das finde ich aber auch einen genialen Move, wenn man größenwahnsinnig ist, dass man in seinem Nachlass überhaupt darüber sinniert, wie das wohl mal sein könnte, wenn es denn mal eine Bronzestatue von einem geben würde.
Ja.
Und dass man dann exakte Angaben aufschreibt, Regieanweisungen für eben diesen eventuellen potenziellen Fall des Falles.
Toll, oder?
Interessant. Und das hat er so quasi vor dem Tod noch festgelegt.
Ja. Und ich finde, das ist ein ähnlicher Vibe wie Thomas Mann, der festgelegt hat, dass seine Tagebücher erst irgendwie nach so und so vielen Jahren, also sehr lang, dass sie dann erst veröffentlicht werden dürfen. Wo ich mir denke, wie insane bist du denn, dass du denkst, dass in 100 Jahren immer nur Leute sich für dein Tagebuch interessieren? Und er hat ja aber leider recht.
Ja, das sind dann Männer, die haben dann diese Vision und ja, in dem Fall hat es sogar gestimmt.
Also es gibt die Urban Legend, dass sich Goethe Schillers Totenkopf zuschicken hat lassen, um den auf seinem Schreibtisch zu haben, einfach.
Ja.
Auch normal.
Cool und normal. Man ist sich mittlerweile relativ sicher, dass es nicht Schillers Totenkopf ist, weil es nicht ist, wie Verwesung funktioniert. Also bis dann nur der Schädel übrig ist, dauert es deutlich länger. Das heißt, Goethe hat höchstwahrscheinlich irgendeinen random Totenkopf auf seinem Schreibtisch.
Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade ekelhafter finde als Schillers Totenkopf. Totenkopf ist Totenkopf, aber das ist schon...
Das ist schon ein weirder Move.
Ich finde, also die beiden sind, was Schreibtische angeht, Schiller hat immer in seinem Schreibtisch vergorene Äpfel gehabt, weil der Geruch ihn ein bisschen high gemacht hat und das fand er gut.
Die sind auf Ideen gekommen. Wenn es kein Internet gibt, kommt man da echt auf Ideen.
Wirklich insane.
Man hat den ganzen Tag Zeit und ist dann so mal gucken, was passiert, wenn ich da Äpfel verschimmeln lasse. Wobei Caro hat das ja gemacht mit dem Schinken in ihrer Schule auch, so ähnlich hat sie ja hier neulich erzählt.
Also ein bisschen auch, es war ein bisschen eine Protestaktion auch.
Gegen die da oben.
Da war so ein Teppich, der war seit den 60ern in dem Raum und hat gestunken wie Sau. Und dann haben wir mal ein Stück Schinken hingelegt. Ich weiß nie, was damit passiert ist.
Unter den Teppich?
Auf den Teppich. Wir wollten gucken, wie lange das dauert, bis der Teppich sich den holt.
Bah. Diese Äpfel waren auch so doll, dass es gibt einen Brief von Goethe an Schiller, wo er sagt, hey, Bro, wenn du diese Äpfel jetzt nicht bald wegschmeißt, ich komme nicht mehr vorbei, weil ich musste kotzen letztes Mal und es ist nicht okay. Get yourself together. Wir wissen auch, dass Schiller, und das kann man auch nur nachschauen, im Schillerhaus, immer wenn Schiller nicht gewusst hat, was er schreiben soll, obwohl er ja die Äpfel hatte, was wirklich, muss man sich einmal kurz in den Kopf holen. Schiller hat diese Äpfel in seinem Schreibtisch gehabt. Er war besoffen und er war auf Opium und hat eine Abhandlung geschrieben über die Würde des Menschen und dass man nur ein Mensch ist, wenn man sich über seine Triebe hinwegsetzt.
Okay, der hatte ganz schön Struggle.
Chill.
Ja.
Und immer wenn er nicht wusste, was er schreiben sollte, hat er so kleine Pferde gemalt. Die sind süß aber.
Die gibt's zu sehen. Die will ich mal sehen.
Ja. Und ich würde schließen mit meinem allerliebsten Funfact über Goethe, den ich rausgefunden habe. Goethe hat es geliebt, und zwar sein ganzes Leben lang. Also wir reden jetzt von Johann Wolfgang von Goethe, Schöpfer des Faust. Er hat es geliebt, nachts nackt in der Ilm zu baden und dann Leute zu erschrecken, die vorbeigehen.
Ja.
Und deshalb war sein Spitzname die Nixe vom Ilmpark.
Süß, das geht ja noch. Das ist ja verhältnismäßig von den Dingen, die wir jetzt gerade sonst so über die beiden gehört haben, noch recht
kommt
human.
Kommt drauf an, wen er da so erschreckt hat. Aber
ja, das finde ich einfach mega nett, sich vorzustellen, dass wirklich dieser berühmteste deutsche Schriftsteller, den es überhaupt gibt, dass der auch goofy war zwischendurch.
Ja, vielleicht, wenn Goethe heute leben würde, dann hätte er vielleicht gar nicht diese Literaturkarriere, sondern wird einfach nur auf TikTok Leute erschrecken die ganze Zeit.
100 Pro.
Was war das? Was war das?
Ist da gerade ein Brot vom Himmel gefallen?
Mist. Das glaube ich ja jetzt nicht. Bist du Bernd? Der echte Bernd das Brot?
Nein, ich bin der kastenförmige Sandmann mit den viel zu kurzen Armen.
Okay, und Bernd, also was machst du jetzt hier bei uns in der ARD-Audiothek?
ARD-Audio, was?
Thek, hier laufen alle ARD-Podcasts und du bist mittendrin quasi.
ARD-Podcasts? Bin ich in der Hölle? Dann lieber bis auf alle Ewigkeit in der Kika-Nachtschleife gefangen sein.
Ja, Bernd, wir haben ja erst letztes Jahr über dich gesprochen hier im Podcast. Wir sagen ja immer, unsere Tabs geschlossen.
Peinlich.
Über den Tag, als deine Statue in Erfurt entführt wurde.
Originell.
Ja, und wir haben neulich erst gelesen, dass du dieses Jahr Jubiläum feierst. 25 Jahre Bernd das Brot. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ich will hier weg.
25 Jahre, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß noch genau, als ich die erste Sendung mit dir damals geguckt habe. Da war ich, glaube ich, gerade so in der ersten Klasse oder so mit Tanz das Brot und so weiter.
Das höre ich mir schon das ganze Jahr an. Millennial-Nostalgie ist das Schlimmste. Kennt ihr noch Oiski-Poiski? Ha, ha, ha. Wo geht's hier raus?
Ja, Bernd, wir wollen dich auch gar nicht nerven oder so. Aber du bist jetzt hier nur mal reingeschnallt. Du kannst auch gehen.
Ja, bitte.
Da vorne ist die Tür.
Tschüss. Mist.
Du bist ja immer noch hier. Kommst du nicht raus oder was?
Versuch mal mit Anlauf.
Nicht schon wieder.
Also was wir immer machen, um hier rauszukommen, ist eine Cross-Promo.
Ja, hast du irgendwas zu promoten, Bernd?
Ich? Nein. Aber der elende Kika schießt mich nun offenbar auch in drittklassige Laberformate, um Werbung zu machen für diese grauenhafte neue Sendung mit dem noch grauenhafteren Titel Besser mit Bernd.
Okay, willst du uns vielleicht ein bisschen davon erzählen?
Nein.
Okay, ich meine, erzähl doch bitte, was du erzählen sollst.
Wir verstehen uns. Sehr gut, also. Besser mit Bernd, die neue, voll supi lustige Sendung mit Bernd das Brot und seinen Freunden, Chili das übermotivierte Schaf und Priegel der gemeingefährliche Busch läuft seit Anfang September im Kika und auf kika.de. So, darf ich jetzt gehen?
Ja, es wäre schon nett, wenn du noch erzählen würdest, worum es da genau geht, Bernd.
Um was wohl? Alles wie immer, nur schlimmer. Das Schaf und der Busch wollen mich zum Brotfluencer machen.
Klingt doch eigentlich ganz lustig.
Siehst du mich lachen?
Warte. Nein.
Eben.
Okay, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt genug Infos über deine neue Sendung und du bist hiermit frei.
Das ist innerhalb der gegebenen Umstände nahezu erfreulich.
Das ist aus deinem Mund ja sowas wie ein Lob, oder?
Also, wenn ihr mal eure Tabs zu etwas wirklich Faszinierendem schließen wollt, redet doch mal über Raufasertapeten im Wandel der Zeit. Ein grandioses Thema voller Überraschungen.
Würdest du denn dann nochmal vorbeikommen?
Wo geht's hier raus? Ah, da.
Stopp! Andere Tür!
Da geht's zu Deutschland 3000 und Flexikon.
Wer oder was auch immer das ist, ich mag es nicht.
Ja, dann hier lang.
Danke. Ciao.
Hi, ich bin Lamin Leroy Jibber und ich schließe heute meine Tabs zu Richterin Barbara Salisch.
Also ich habe erfahren, dass es im Juni ein TV-Special gibt von Richterin Barbara Salisch und ich war ziemlich schock, weil ich wusste nicht, dass dieses Format überhaupt noch existiert und RTL beschreibt dieses Special als der größte Prozess ihres Lebens und verspricht Filmästhetik. Dann habe ich angefangen mal zu googeln, seit wann diese Sendung wieder da ist und bin dann in das Rabbit Hole von Barbara Salisch reingefallen und war überrascht auch über bestimmte Sachen. Also sie ist natürlich so die OG, also deutsche Gerichtsshow, also seit Ende der 90er, 2000er und hat allgemein diesen Gerichtsshow-Hype, der dann danach stattgefunden hat und aber auch diese Scripted Reality eigentlich so gestartet. Dafür habe ich erstmal einen Clip mitgebracht.
Sie ist wieder zurück im Fernsehen.
Montags bis freitags bei RTL.
Barbara Salisch, die Kultrichterin aus Leidenschaft.
Der Gerichtssaal ist wieder mein Zuhause.
Wo steckt der Angeklagte?
Neue Fälle?
Ich war's nicht.
Ja.
Nein! Hör auf jetzt!
was ist da draußen los?
Neue Dramen.
Oh, ich kriege keine Luft mehr.
Neue Urteile. Ich bin noch nie so viel belogen worden wie vor Gericht.
Der Gerichtssaal ist mein Zuhause. Barbara Salisch. Ja, sie ist iconic. Sie gehört einfach zum deutschen Fernsehinventar dazu. Ich muss sagen, ich habe die nie so wirklich gesehen. Ich glaube, ich bin tendenziell ein bisschen zu jung, um das gesehen zu haben. Aber sie ist mir natürlich trotzdem Begriff und ihre feuerroten Haare und der ganze Look.
Sie ist eine Queen.
Ist auf jeden Fall.
Absolut.
Auf jeden Fall sehr iconic.
Ja, und ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, was ist eigentlich so ihr Background, und sie ist tatsächlich Juristin und Richterin, und sie hat 20 Jahre war sie Staatsanwältin in Hamburg im Strafrecht.
Sie ist eine echte Juristin.
Sie ist eine echte Juristin.
Sie ist nicht einfach eine Schauspielerin, die den Job im Fernsehen bekommen hat, sondern sie ist qualifiziert dafür.
Ja, sie sagt auch ganz klar, sie ist keine Schauspielerin und sie hat auch nie Schauspielunterricht genommen. Also sie meinte, irgendwann ganz am Anfang wurde ihr irgendwie einmal so eine Stunde irgendwie vorgeschlagen, und dann aber nach einer Stunde war sie so, I'm over it, ich kann nicht, bin nicht formbar, ich mach mein Ding.
Sie ist
real. Ja, sie wurde sogar Vorsitzende Richterin 91, Abteilungsleiterin der Justizbehörde Hamburg, aber dann 1999 kam dann der Wechsel ins Fernsehen, weil sie sagt, dass sie als Richterin irgendwie alles erreicht hat und sie war irgendwie over it.
Finde ich eine gute Variante, das sozusagen statt, es gibt halt mehr Kohle im Fernsehen wahrscheinlich.
Ja, das hat sie, darüber spricht sie nie, zu sagen, wie viel Geld sie da jetzt bekommen hat, aber sie sagt auf jeden Fall so, sie hatte Lust auf was Neues, und das passt auch sehr gut zusammen, sagen, mit ihrem Buch, was sie später rausgebracht hat, der heißt Ich liebe die Anfänge, von der Lust auf Veränderung. Also sie mag gerne neue Sachen starten. Also nach dem Vorbild von der US-amerikanischen Show Judge Judy wurde dann Richterin Barbara Salisch entwickelt von Gisela Marx, das ist die Produzentin. Und die Sendung, also insgesamt 2147 Folgen, liefen von 1999 bis 2012.
Ich habe es gern geguckt. Ich bin da immer mal gerne nachmittags hängen geblieben.
Ich bin da immer hängen geblieben, aber ich bin auch allgemein wirklich diese ganzen Sachen, auch die danach gekommen sind, Richter Alexander Holt, Jugendgericht, zwei bei Calvers, Nierich und Kuhn, ich habe mir das alles reingezogen.
Lenzen und Partner.
Wenn
man dann noch konnte, hinterher noch K11.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann später Familien im Brennpunkt, Mitten im Leben, Verdachtsfälle. Ich habe das alles inhaliert, und ich weiß auch nicht, warum ich das auch so krass fand, aber fand das
ich
auch irgendwie
auch krass.
Fand das irgendwie nochmal interessant, aber jetzt nochmal reinzugehen. Ganz ursprünglich war es Zivilrecht. Also ganz am Anfang, als sie zuerst angefangen hat, Richterin Barbara Salisch im Fernsehen Sat.1 zu machen, war es Zivilrecht. Aber das hat nur 2 Monate lang funktioniert, weil das zu langweilig war. Weil da ging es so um Rechnung und so Garten und so.
Ja, das will keiner sehen.
Das wollte niemand sehen. Aber da ist auch dieses Maschendrahtzaun, dieser Song, den dann Stefan Raab später sozusagen einen Song draus gemacht hat.
Stefan Raab verdankt Barbara Salisch ein Riesenhit.
Absolut. Der war 6 Wochen lang auf Platz 1 in den deutschen Charts und wurde über 1 Million Mal verkauft. Also das war irgendwie echt so ein Moment. Aber obwohl dieser Moment dann entstanden ist rund um die Serie oder rund um die Sendung, war es eine zu niedrige Quote. Und dann haben sie geswitcht zu Strafrecht. Aber dann waren es halt keine echten Verhandlungen mehr und es waren sozusagen Laien, in Anführungszeichen, SchauspielerInnen.
Ach, das hat man nie gemerkt.
Das war so weird.
Aber waren da nicht, ich habe irgendwann mal so einen Tweet gesehen, dass da super viele deutsche Prominente ihren ersten Auftritt hatten, bevor sie prominent wurden. Also dass irgendwie Knossi,
Lena
Meyer-Landrut, Sebastian Puffer.
Das wusste ich gar nicht, das habe ich nicht gefunden. Crazy.
Noch irgendjemand.
Fand ich Menderes.
Ja. Also dass die, ich weiß nicht, ob die jetzt alle bei Barbara Salisch waren, aber zumindest in dieser Range an Gerichtsshows.
Aber die waren nicht als Special Guest, sondern es war bevor sie bekannt wurden.
Bevor sie bekannt wurden, haben die da quasi ihre Karriere gestartet. Ich glaube, der Tweet war dann deutsche Saturday Night Live.
Wow.
Stand dann da drüber und diese Fotos zusammengestellt.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch nochmal dann so mir die Folgen so durchgeguckt. Ja, mittlerweile, weil es ja noch weitergelaufen ist, sind es fast 3000. Die haben mich ein bisschen durchgeklickt. Und eine Folge dann besonders von 2007 mit dem Titel Der Killer-Vibrator. In der Folge wird Anna angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, ihren Vibrator mit Klapperschlangengift präpariert zu haben. Und dann
wer macht denn sowas?
Und dann der besten Freundin Sabine ausgeliehen zu haben und die ihn dann auch benutzt hat und daran gestorben ist.
Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 15. September 2007 lieh die Angeklagte ihrer Freundin Sabine Pohl einen handygesteuerten Vibrator aus. Diesen hatte sie zuvor mit dem tödlichen Klapperschlangengift manipuliert. Wie von der Angeklagten erwartet, benutzte Sabine Pohl ihn noch am selben Abend. Sie verstarb an dem Schlangengift. Anna Kerner wird daher wegen Mordes angeklagt.
Vielen Dank, Staatsanwalt Grüner.
Ja, ja, Fälle aus dem echten Leben.
Anna Kerner ist auch so Barbara Salisch-coded, dieser ja. Name.
Die alten, ganzen Namen. Später kommt auch, ich glaube, Trixie Booth. Irgendwie, also so ganz interessante Namen. Trixie Booth arbeitet bei der Schlangenfarm in Bochum-Wattenscheid, wo kurz vorher eingebrochen wurde und wo genau dieses Klapperschlangengift geklaut wurde. Wird auch nicht mehr wirklich drauf eingegangen später. Und dann lernen wir noch den Mann kennen, Konrad. Und dann geht es darum, dass er so sexuell gelangweilt war und dann vorgeschlagen hat, dass sie in den Swingerclub gehen. Und dann hat sie irgendwie Interesse entwickelt an so Sextoys. Ich fand auch, da war auf jeden Fall auch so der Layer damit so ein bisschen, weil dann sagt er so, ja, ich hätte ihr das nie sagen sollen. Wir hätten nie in diese Swingerclubs gehen sollen. Es war irgendwie, wurde auch so miterzählt so ein bisschen, dass zu sagen, so, dass es so ein schlimmer Weg war, den sie irgendwie eingeschritten haben. Also ich finde es allgemein voll interessant, so was für Werte sagen auch in dieser Sendung oder auch in diesen ganzen Sendungen so kommuniziert werden und was für so
die Perspektive auf Swingen.
Ja, genau, die Perspektive auf Swingen. Also es ist schon irgendwie so grundsätzlich einfach so konservativ, aber dann auch so ja. Immer wieder wollen sie dann aber auch so raunchy sein, aber dann auch nicht wirklich und
verurteilen das so halb, ne?
Total. Aber dann kommt noch ein Diakon, der Boyfriend ist. Der Boyfriend ist von Anna. Was natürlich nicht rauskommen darf, weil er möchte gerne Priester werden. Und ich muss sagen, ich war einfach wirklich nochmal so schock dann, weil ich habe die ersten so 10 Minuten sind voll so hard to watch, weil man ist so, das macht alles keinen Sinn und das Spiel ist so einfach, also ich habe glaube unterschätzt auch nochmal, wie schlecht auch irgendwie das Spiel ist und wie klar man so sieht, dass es einfach keine schauspielenden Personen sind, aber auch das Drehbuch, dass es nicht wirklich existiert. Also es, später gab es anscheinend tatsächlich so Drehbücher auch, aber man hat irgendwie so improvisiert und das eigene Ding irgendwie so draus gemacht. Aber ich muss sagen, so nach 20 Minuten war ich drin. Ich war so komplett drin, ich war so interessiert, ich wollte wissen, wie es weitergeht. Diese Folge ist auf YouTube auch, ist auf 3 Teile aufgeteilt und der 3. Teil ist nicht online. Und
nein.
In dem Moment war ich, genau.
Du hast nie erfahren, wer es war?
Genau. Und ich war wirklich schock und ich habe recherchiert, ich war so, where is it? Ich habe geguckt auf anderen Seiten. Und dann habe ich es aber nirgendwo gefunden und auch eine Userin auf YouTube hat auch in den Kommentaren reingeschrieben, Mango Merkel 2005, hat vor 3 Jahren kommentiert, kann ich irgendwo die restliche Folge finden, würde gerne wissen, wie es ausgeht. Sat.1 verlangt eine Anmeldung, so eine Unverschämtheit. Und ich stimme ihr absolut, Mango Merkel, absolut zu, ist eine absolute Frechheit. Ich finde auch, dass diese Verhandlung öffentlich zugänglich sein muss. Wir müssen wissen, wer diesen Vibrator vergiftet hat.
Es ist von öffentlichem Interesse.
Mein Name ist Saiwa Humsi und ich schließe heute meinen Tab zu Körpersprache Alpha Female. Das ist so ein TikTok-Genre. Das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass es Männer auf TikTok gibt, die Frauen empfehlen, wie sie sich am besten zu geben haben. Lieben wir erstmal grundsätzlich. Und das ist ein Typ, der macht so wirklich alles möglich. Also er macht einerseits so irgendwie Kommunikationstipps, gibt der Körpersprache-Tipps, dann macht er so Charakteranalysen und Quatsch. Er gibt mir auf jeden Fall extreme Pickup-Artist-Vibes.
Richtiger Alpha-Mann.
Es ist alles, was ich liebe. Und ich würde sagen, ihr müsst mal selbst auf den Genuss kommen.
Hey, wir alle kennen das. Wir haben etwas begonnen und dann aufgehört. Und dann kommt irgendjemand, der krass durchgezogen hat und richtig Ergebnisse erzielt hat. Und wir sagen, ach, ich müsste auch mal wieder den Sport anfangen. Ich müsste auch mal wieder an meinem eigenen Projekt arbeiten. Aber in Wirklichkeit unterscheidet das einen Gewinner von einem Verlierer. Weil wir meistens am Verlieren sind. Warum? Weil wir aufhören. Wir hören auf und fangen immer und immer wieder von neu an. Wie weit willst du kommen, wenn du dich immer bei 10 Meter stoppst? Stell dir das so vor. Du bist eigentlich ein Rennauto, aber du bist auch dein eigener Abschlepper. Du willst auf die linke Spur ziehen, um richtig Gas zu geben, aber bevor du das Pedal runterdrückst, haust du dir eine Klemme unten unter die Karosserie und bremst dich aus immer, wenn du da
immer spezifischer. Also, deep auf jeden Fall.
Ja, das kennt jeder und ich finde es einfach inspirierend.
Vor allem das mit der Klemme fand ich deep.
Ja, ich wollte euch mal was zum Nachdenken mitbringen, auch zum Motivieren, so ein bisschen, wisst ihr? Ihr habt ja jetzt einen neuen Podcast und ich dachte, vielleicht braucht ihr so einen Push mal zwischendrin.
Das Mindset muss einfach stimmen.
Ja, das ist wichtig. Also er ist so ein bisschen der Kontra-K auf TikTok. I don't know. Also er ist nicht der Einzige, der diese Art von Videos macht. Er ist jetzt nur... Er ist jetzt ein Sinnbild quasi und für euch habe ich mich weiter in seinen Account reingegraben und es wird wirklich immer schlimmer. Ich war in einem richtig krassen Sumpf und danach ging es mir nicht gut und ich glaube, ich habe meinen TikTok-Algorithmus für immer verkackt.
Oh nein.
Tut mir leid, dass du das für uns machen musstest.
Alles für euch.
Wir haben Salwas TikTok-Algorithmus verkackt, scheiße.
So zeigt man doch 2022 Liebe, oder? Dass man für eine Person sogar den TikTok-Algorithmus verkackt. Ja. Oh. Wie romantisch ist das? Weshalb mich ich das so spannend fand, ist, dass der Sexismus so ein bisschen versteckt ist. Mhm. Ich hab euch noch ein Video mitgebracht, vielleicht hören wir da mal rein.
Mhm. Mein Bruder, wir testen jetzt, ob du mit der richtigen Frau zusammen bist. Stell dir vor, du kriegst mit der zusammen eine Tochter. Und die wird genauso wie deine Freundin. Wärst du stolz auf die? Zu sagen so, ja Mann, geh raus, bin stolz auf dich, Hand auf die Schulter, ich bin dein Vater. Ich bin der Vater von ihr. Würdest du das sagen? Dann alles richtig gemacht. Wenn nein, du weißt Bescheid.
Das ist auf vielen Ebenen irgendwie nicht schön.
Ist irgendwie ekelhaft.
Ja, also man muss halt sagen, man muss richtig lange erstmal auf seinem Account graben, um diese Videos zu finden. Und weshalb mir das sofort eingefallen ist, als ihr mich nach meinem Tab gefragt habt, ist, weil ich schon häufig, wenn ich durch meinen Algorithmus so gewischt bin, bei seinen Videos gelandet bin. Und es gibt halt eine Kategorie, die er immer macht, ein Genre, das heißt Alpha Female. Und dann sieht man da zum Beispiel, dann ist das ganze Video irgendwie Thema Taylor Swift. Und dann steht so, so wirst du so selbstbewusst wie Taylor Swift oder so wirst du so entzückend oder so wirst du so charmant, also bist du so hot oder was auch immer. Und dann gibt er quasi Frauen Tipps, wie sie sich zu bewegen haben, wie sie zu reden haben und sagt dann immer so, mach nicht so. Und dann gibt es zum Beispiel eine Frau, die so voll, macht da so eine Frau nach, die so voll geduckt spricht und so nach unten auf den Boden guckt, sondern mach so. Und dann sagt er so, stell dir vor, du könntest nach den Sternen greifen, mach den Sternfänger, du spürst die Magie in deinen Händen. Und dann wirst du, und dann macht er immer so Daumen hoch, leidenschaftlich und mitreißend als Frau. Und ich weiß nicht, es ist so schlimm und er macht es wirklich mit lauter so bekannten Frauen, Zendaya, Shirin David, Bella Hadid, Taylor Swift, muss man halt auch fairerweise dazu sagen, das sind Frauen, die über Jahre, Marilyn Monroe, über Jahre und Jahrzehnte, die halt im Showbusiness sind, ne, die perfektioniert haben, jeden Blick, jede Bewegung, so, das ist dieser Job von diesen Leuten.
Und das
Leuten.
Kennt ihr auch. Ja. Mit meiner Hilfe.
Mit meiner Hilfe als BWL-Student, Mitte 20.
Aber er tut halt so, und das fand ich so schlimm daran, als wäre es realistisch, dass man im Alltag sich so gibt. Bei Bella Hadid hat er zum Beispiel geschrieben so, Bella Hadid weiß um ihr Resting Bitch Face. Deshalb benutzt sie strategisch niedliche Körperhaltungen, um sympathischer zu wirken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also vor allem vielleicht dir, Caro, als Frau, aber als Frau wird einem ja immer gesagt, dass man hat nicht so zu sein, sondern so und bla bla bla.
Ich lieb das, wenn Männer einem quasi erklären, was die Strategie ist.
Ja, wirklich.
Dass man überhaupt eine hat. Ey, das ist wirklich ganz schlimm.
Und in den Momenten, wo ich solche Videos gucke, ne, dann ich ertappe mich richtig und wie gesagt, er ist nicht der Einzige, der sowas macht, sondern mir wird sowas regelmäßig reingespult. Keine Ahnung, was ich vielleicht falsch mache. Vielleicht bin ich das Problem. TikTok spiegelt ja auch nur mich wieder.
Ich kenne die Videos auch, muss ich sagen. Ja? Ich habe sowas schon häufig mal gesehen.
Und hat euch was gebracht auch?
Ja, nein, siehst du meine niedliche Körperhaltung hier am Mikro?
Haro, du bist so leidenschaftlich und mitreißend. Es gibt zum Beispiel auch so Tipps, wie man als Frau die Tür zu schließen hat, elegant. Also, dass man das halt machen soll, indem man weiterhin zu den Personen blickt und sich nicht umdreht, dass man nie den Rücken zeigt und so. Und mich macht sowas fertig, weil tief in mir drin, obwohl ich wirklich eine erwachsene, selbstbewusste, super feministische Frau bin, in einem schwachen Moment, wenn ich sowas sehe, macht mich das fertig, weil ich mir so denke, oh mein Gott, er hat recht, ich muss also so sein.
Wenn ich eine Tür zumache, ich gucke quasi durch, also mit den Augen noch so rein, so bis noch so ein kleiner Spalt ist, gucke ich immer noch durch. Also ich gucke alle Männer im Raum immer noch an und dann mache ich erst zu.
Dreimal blinzeln also, vergessen.
Genau, immer so. Noch so
ich glaube, das ist richtig so. Ja. Ich glaube, so soll man es machen.
Mitreißend und leidenschaftlich.
Mitreißend und leidenschaftlich. Naja, auf jeden Fall finde ich das ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, ich finde dass TikTok ist ja aus einer sehr jugendlichen Perspektive, ne? Also, wenn ich jetzt an die Zeit denke, wo ich 15, 16 war, natürlich in dem Alter geht es ja nur darum, wie musst du dich geben, damit du so und so wahrgenommen wirst. Und bei TikTok habe ich manchmal das Gefühl, dadurch, dass es so jung ist, dass der Feed auch noch mehr darauf ausgelegt ist. Also, dass es auch noch mehr diese jugendliche Perspektive ist, die zum Beispiel dann halt super sexistisch ist, aber eben auch halt voll das weirde, beschissene Männlichkeitsbild hat, dass du so und so zu sein hast. Und ich gucke mir das dann als erwachsene Frau an und denke mir so, Hilfe, das ruft wieder genau diese Gedanken in mir vor. Und deswegen finde ich es Horror. Das ist mein Horror-Tab.
Das ist wirklich ein Horror-Tab.
Ein gruseliger Tab.
Zum Abschluss habe ich euch noch eine ganz besondere Perle von diesem Account rausgesucht.
Kann es kaum erwarten.
Es läuft perfekt mit deinem Crush und du willst endlich die nächste Stufe erreichen, aber nicht direkt den Ghetto-Blaster in den Himmel ragen und nach dem ersten Date sagen, ich liebe dich. Bullshit, wir machen das mit Körpersprache. Und du hast zwei Optionen. Erstens der Charmeur und zweitens der Casanova. Beim Charmeur guckst du auf die Lippen. Und zwar so lange, dass der andere das mitkriegt. Wenn du den Druck steigern möchtest, dann guckst du auf die Lippen, während du mit der Person sprichst. Dann wieder intensiv in die Augen. Der Casanova ist noch etwas sexueller. Du guckst erst in das rechte Auge, dann das linke Auge, dann auf die Lippen und dann wieder in die Augen. Jetzt weißt du, wie man's macht.
Okay, jetzt wissen wir, wie man's macht. Ja, wirklich. Also, so embarrassing.
Das ist wirklich, also, wenn euch jemand zuerst in das eine Auge guckt, dann in das andere, dann auf die Lippen und dann wieder in die Augen, lauft. Herzlich willkommen, Felix Kummer.
Hi, genau, Felix Kummer, der bin ich. Und ich schließe heute den Tab zum schlimmsten Betrug in der Geschichte des paralympischen Sports. Ich nehme euch mit in die Zeit. Es ist das Jahr 2000. Ich bin so 11 Jahre alt. Mhm. Ihr müsst euch mich so als kleinen Junge vorstellen. Ich bin Fan von Basketball. Es gibt so eine Zweitliga-Basketballmannschaft, die ist gerade eben aufgestiegen in die zweite Liga. Und ich bin so mit jeder Faser meines Körpers bin ich einfach so Fan von diesem Verein, aber auch Fan generell vom Basketball und so mit so Postern im Zimmer. Und ich spiele es selber. Und
also richtig glühend, sodass man in der Schule abgelenkt ist, weil man die ganze Zeit darüber nachdenken muss.
Genau, also wirklich so, mir geht's früh schlecht vor Aufregung, weil die am Abend spielen und wenn die verlieren, dann geht's mir tagelang noch schlechter.
Das ist so. Von welchem Verein warst du da Fan?
Die Chemnitz 99ers, die gibt's immer noch, die spielen jetzt mittlerweile in der ersten Bundesliga. Shoutout. Cool.
Shoutout an die Chemnitz 99ers.
Und parallel dazu entwickle ich aber auch so ein Interesse fürs Schreiben. Diese beiden Sachen kommen zusammen, dass ich interessiere mich auch so für so Berichterstattung über Basketball. Die ist in der Zeit quasi in Deutschland noch sehr, also unterrepräsentiert, würde ich mal sagen. So, es gibt jetzt kaum Berichte in den Medien, obwohl das so die große Zeit ist von Dirk Nowitzki. Parallel gibt es dann so eine Basketball-Zeitung, die so, das so ein bisschen popkultureller macht, so ein bisschen wie quasi bei 11 Freunde im Fußball. Mhm. Five heißt die. Und das, genau, ich interessiere mich dafür und fange an zu schreiben und schicke auch so Texte an so verschiedene Zeitungen. Und dann irgendwann bringe ich auch selber eine Basketball-Zeitung raus mit so Schulkumpels von mir, so in so einem Computerraum von der Schule, so und dem Trainer der Mannschaft so eine Interviewanfrage schicken und dann interviewen wir den. Toll, und dann machen wir eine richtige, eine eigene, so ein Fanzine bringen
und
wir raus.
Und die habt ihr dann auch so rausgebracht in kleiner Auflage in der Schule, oder?
Nee, bei den Basketballspielen haben wir die dann.
Ach so, habt ihr die mitgebracht?
Mehrere Jahre haben wir die. Wollt ihr mal raten, wie viele wir von der allerersten Ausgabe verkauft haben?
Hey, wenn da Kinder kommen zum Basketballspielen, die haben Basketballzeit und sagt man ja nicht nein.
Nein, kennen wir es schon. Wir haben null Stück verkauft. Ja. Also wir haben keine einzige verkauft. Von der,
wirklich?
Ja, nein. Oh nein. Aber wie hieß diese, die Zeitung? Weißt du das
die
noch?
Hieß Crunch Time damals. Crunch Time. Benannt nach der entscheidenden Phase im Spiel eines Basketballspiels. Genau. Wir sind dran geblieben. Wir haben dann immer mehr Zeitungen rausgebracht und irgendwann haben wir wirklich auch welche verkauft und so durften dann auch an den offiziellen Fanstand und so. Ich erzähle euch das alles bloß sozusagen, damit ihr so sagt, okay, ich bin quasi nicht nur Basketballfan, sondern ich bin quasi auch so in dem journalistischen Aspekt davon. Jedenfalls werde ich auf eine Geschichte aufmerksam, wo quasi Basketball und also der journalistische Aspekt davon eine ziemlich große Rolle spielt und die erzähle ich euch heute.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Zuerst mal müsst ihr ja wissen, Basketball ist quasi, im Gegensatz zum Fußball, ist jetzt nicht so die Basketball-Weltmeisterschaft irgendwie. Das juckt eigentlich keinen. So, Michael Jordan, das Dream-Team, die haben nie bei der Weltmeisterschaft mitgemacht oder so. Sondern da ist Olympia das große Ding. Mhm, so, das ist das, worum es beim Basketball geht. So, die größten Spieler, die treten bei Olympia gegeneinander an.
Das ist auch da, wo ich Basketball schaue, wenn Olympia ist.
Genau. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum das so ist. Dass beim Fußball wiederum juckt ja Olympia null.
Eben, ja.
Das ist jedenfalls die größte Bühne für so Basketball. Es ist eben Olympia. Dementsprechend auch die Paralympics sind auch die größte Bühne für paralympischen Sport. So. Beim paralympischen Sport geht es ja noch mal mehr als, also generell ist ja Olympia auch so viel so, hey, wir kommen hier zusammen, das ist das olympische Dorf und man
dabei sein ist alles.
So. Der olympische Gedanke.
Dann haben alle Sex miteinander in diesem olympischen Dorf. Da geht es viel um Gemeinsamkeit.
Genau. Also, aber wirklich so ein Tuck mehr irgendwie als jetzt bei anderen Wettkämpfen. Ja, keine Ahnung, kann man drüber streiten. Aber jedenfalls beim paralympischen Sport ist es ja schon wirklich auch nochmal ein größerer Aspekt, so, dass es wirklich da um Sichtbarkeit auch geht, so, ne? Und Menschen mit irgendwie Beeinträchtigungen irgendwie so eine Bühne zu geben und das ist so eine, könnte man schon argumentieren, dass es noch mal mehr ein Aspekt ist als eh schon.
Ja, also wann liegt da so ein Augenmerk auf dieses Thema eigentlich schon, wenn die Paralympics sind. Das ist dann schon so die größte Bühne, die man da haben kann.
Wertschätzung und Sichtbarkeit und eine gute Zeit.
Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ich finde, das macht diese Fallhöhe noch krasser irgendwie. Und zwar geht's quasi um den und die Kategorie von so, das ist so Basketball Paralympics ID. Das ist, also ID steht für Intellectual Disability, also quasi geistige Beeinträchtigung. Und die spielen eben auch ein Basketballturnier dort aus. Und die spanische Mannschaft dominiert einfach. So, die fegen durchs Turnier und hauen jeden Gegner mit 15 Punkten mindestens Abstand vom Platz. So, im Finale so geht es gegen den großen Antagonisten, den großen Favoriten eigentlich, Russland. Und den schlagen die vernichten mit knapp 30 Punkten im Finale. So.
Krass.
Also es sieht wirklich einfach, die mit spielender Leichtigkeit, die lassen dem Gegner keine Chance. Es ist wirklich einfach völlig überlegen. Und bekommen die Goldmedaille umgehangen und es gibt ein Siegerfoto. Das Siegerfoto wird abgedruckt in der Marca, das ist so eine spanische Sportzeitung.
Ich habe hier gerade mal einen Tab aufgemacht, parallel. Hier sehe ich sie gerade mit Blumen und Goldmedaillen umhangen.
Genau. Und so wie du es siehst, sozusagen, so haben es auch die Leser der Zeitung damals gesehen und haben dann aber irgendwie, so, da bekamen die Zeitung so mehrere Zuschriften, so, wo Leute meinten so, ey, sag mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Typ da, dass das mein Klassenkamerad war. Und ich, also der hat keine geistige Behinderung. Und dann wiederum jemand anders, wo ich so, ey, also das ist mein Arbeitskollege, so, ich weiß, der ist nicht geistig behindert. Es melden sich quasi Teamkameraden von diesen Spielern, die da auf diesem Bild zu sehen sind, bei der Zeitung und sagen, ey, ihr haut irgendwas nicht hin. Das ist das ein Witz? Ist das so, also macht ihr einen Scherz? Was ist das so?
Das wäre auch ein sehr geschmackloser Scherz.
Ja, ja, genau. Und auf dem Rückflug, der spanische Verband von diesem Basketballer, der kriegt das schon so mit. Und dann kommt, finde ich, tut mir leid, dass ich da lachen muss, aber es ist so grotesk, so, ne? Also, dieser Aspekt, der jetzt kommt, weil es gibt dann so Aufnahmen davon, wie die landen. Und dann offensichtlich wurde denen gesagt, so, ey, ihr müsst mal ein bisschen so undercover das machen. Und dann gibt's so Aufnahmen, wie die so ihr Basecaps so ins Gesicht gezogen haben, bei so der Gepäckabnahme. Und es kam quasi schon Leute mitbekommen, ey, hier hat jemand richtig Scheiße gebaut. Die Leute werden gefilmt so, und die sollen quasi mit so Sonnenbrillen und ins Gesicht gezogen. Manche haben sich so Bärte wachsen lassen noch so. Und es gibt so einen, der so einen Cowboy-Hut einfach so hat.
Nein.
Und damit sie quasi so nicht erkannt werden.
Damit mäßig, nicht noch mehr Leute sagen, ey, Moment mal, das ist mein Nachbar. Was macht der in der Mannschaft?
Genau, genau, genau. Und so versuchen die sich da wirklich irgendwie so rauszuschlawinern irgendwie.
Die mogeln sich da so durch.
Versuchen sie. Bis dann alles zusammenbricht, weil einer der Spieler, Carlos Ribagorda, sich zu erkennen gibt als Investigativjournalist der Finanzzeitung Capital und sagt, er ist quasi seit über einem Jahr eingeschleust in diese Mannschaft, um diesen großen Betrug aufzudecken. Grundsätzlich, das habe ich immer nicht verstanden sozusagen. Wenn du, also bei dem Verband geht es scheinbar irgendwie darum, dass die quasi so Sport, Fördermittel und so, hängt ja mit Medaillen zusammen, so, ne?
Ja.
Dass du dann quasi sagst, so, ey, komm, wir holen mal so ein, zwei Leute rein, so, die können uns auf so ein anderes Niveau bringen, so, und, aber es stellt sich raus, 10 der 12 Spieler, die dort in diesem Team sind, haben keinerlei geistige Behinderung.
Nein.
Ist nicht dein Ernst.
Es waren nicht so 2 oder 3 reingemogelt, sondern 10 von 12, fast
Mannschaft,
alle.
So, fast alle haben keinerlei irgendwie geistige Beeinträchtigung und haben dann eben, also heißt, mit diesem Wissen so, haben dort einfach so durch dieses Turnier gepflügt. Der große Skandal wird quasi aufgedeckt durch diesen Carlos Ribagorda, der Journalist, der aber quasi auch so ein bisschen, es gibt Berichte, wo gesagt wird, der hat irgendwie auch so ein bisschen eine fishy Rolle in dieser ganzen Geschichte. Es gibt so Journalisten, die einfach denken, der hat das dann quasi, wo es sich dann rausstellt, wo die gemerkt haben, ey, hier wird darüber berichtet, hat der das quasi als Ausweg gesehen? So, die Theorie gibt es so, die finde ich ein bisschen an Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt, aber man kann sich schon fragen, warum der das zugelassen hat, dass das quasi so weit ging.
Ja, und mit welcher Motivation?
Ja, der wollte das irgendwie aufdecken, der wollte irgendwie sagen, es gibt hier einfach einen strukturellen, es ist irgendwie das System anfällig für Betrug, keine Ahnung. Aber okay. Weißt du, warum der das quasi durchzieht, bis nach dem Gewinn, sich abweicht auf die,
also, ja,
weißt du,
so dieses. Man merkt es ja schon nach ein paar Wochen, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Warum muss man das komplette Turnier durchziehen und die Siegerehrung und dann sagen, ja, übrigens, ich war eingeschleust und das ging nicht mit rechten Dingen zu.
Genau, absolut.
Und ich wollte nur beweisen, dass da hier eine Lücke im System ist. Das ist ja auch immer gut, betrügen, weil man es kann.
Ja, also fand ich dark auf jeden Fall damals und die Konsequenz war dann noch, dass dieser komplette Zweig einfach eingestellt wurde. Ich fand es auch irgendwie krass, weil das so, also die Konsequenz ist bis heute, es gibt im paralympischen Sport zumindest keinen, gibt es einfach dieses Sportart nicht mehr.
Wie schade.
Ja, es gibt so Special Olympics, aber Das gibt es beim Paralympics nicht mehr. Und generell wurde der paralympische Bereich für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wurde quasi bis 2012 gab es gar keine einzige Sportart, die dann irgendwie was gemacht hat.
Okay. So, das war krass.
Sehr schade.
Das war auf jeden Fall düsterig. Und ich fand es eben so abgefallen, weil das so mit damals schon krass fand, dass ich dachte immer, okay, das ist einfach sehr nischig und nochmal nischiger, weil es irgendwie Basketball ist und so. Aber ich finde, das zeigt ja auch einfach, was daran auch so evil ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist einfach so ein Bereich, der eben darauf angewiesen ist, dass der dieses kleine Fünkchen Sichtbarkeit irgendwie in der Öffentlichkeit, das ist eine der wenigen Gelegenheiten.
Ja.
Und das wird denen noch genommen.
Ja, ausgenutzt und missbraucht ja fast. Ne? Ja. Ja, das ist wirklich eine Frechheit. Gut, dass es irgendwie aufgedeckt wurde. Die Konsequenzen daraus sind natürlich jetzt dann wieder nicht so gut. Also es ist ein Tab mit vielen Gefühlen, ein emotionales Auf und Ab auf jeden Fall.
Ich bin Svea Maus und ich schließe heute meine Tabs zu Marlene Jaschke.
Herzlich willkommen,
Svea. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Mein Tab ist Marlene Jaschke. Hätte ich zu Hause so eine Pinnwand, wären da ganz viele Fotos und so Schnüre auch, so richtig klischee-mäßig. Marlene Jaschke habe ich bei YouTube entdeckt und zwar habe ich einem Freund ein Lied von Evelyn Künneke vorgespielt, Egon, das kann ich euch allen sehr empfehlen. Das ist das Lied einer Frau, die von ihrem Ehemann in die Alkoholsucht getrieben wurde. Mhm. Lustig, aber natürlich auch tragisch. Wir waren dann total hooked und wollten mehr über Evelyn Künneke rausfinden und haben dann einen Auftritt von ihr bei der Schmitz Mitternachtsshow gefunden.
Das eine Sendung ist, die wann lief?
Die lief von 1990 bis 93.
Ah, okay.
Also drei glorreiche Jahre des NDR.
Ach, wir sind hier sogar, es ist ein NDR-on-Brand-Thema.
Ja, richtig.
Ist doch fantastisch.
Diese Sendung wird moderiert von Conny Littmann. Der ist Theatermacher, Schauspieler, Regisseur und LGBTQI-Plus-Aktivist. Und ihm gehört das Schmidt-Theater und das Schmitz-Tivoli in Hamburg.
Also wir bewegen uns quasi im weitesten Sinne in der Welt der Kleinkunst, der Bühnenkunst und des Kabaretts und so kleinen Fernsehsendungen im öffentlich-rechtlichen Programm.
Richtig.
Der 90er Jahre.
Der 90er Jahre, als Kabarett noch
groß war.
Als
das noch was bedeutet hat.
Genau. Marlene Jaschke, um die vielleicht mal so ein bisschen für euch zu beschreiben.
Habe ich noch nie von gehört, muss ich sagen.
Ich gucke
viel
nicht.
Fernsehen und viel alte Sachen auf YouTube und so. Marlene Jaschke ist mir noch nie untergekommen.
Ich habe die schon mal gesehen. Die ist so Trenchcoat, so eine rote, so eine Mütze / Haube.
Richtig.
Ist so ihr Style.
Genau.
So ein bisschen wie meine Urgroßtante Trude in jungen Jahren unterwegs war.
Genau so. Also sehr äußerlich sehr bieder in so einem beigefarbenen Kostüm. Rote Bluse und immer dabei hat sie eine braune Handtasche. Ein Taz-Journalist hat mal gesagt, nur wenige können die Absurdität des Alltags so präzise übertreiben wie die Hamburger Komikerin Jutta Wibbe, weil so heißt sie mit bürgerlichem Namen. Und Jutta Wibbe, die hat 72 eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und dann 85 einen Clown-Workshop.
Geil. Ja.
Und dann gesagt, nee, das mit der Bank.
Lieber Clown.
Und hat ihre Karriere in der Bank an den Nagel gehängt und hat sich dem Straßentheater gewidmet, was am Ende zu einem Grimme-Preis geführt hat. Also eine steile Karriere. Und sie hat, seit sie den Clown-Workshop gemacht hat, diese Bühnenfigur Frau Jaschke aufgebaut und die ist sehr schrullig, sehr verklemmt, pingelig, aber wirklich herzensgut. Sie hat dann durch die Schmitz-Mitternachtsshow so eine riesen Aufmerksamkeit bekommen, sodass sie wirklich bundesweit bekannt wurde und natürlich auch, wie soll es anders sein, von Tommy Gottschalk zu Wetten, dass.
Also sie war bei Wetten, dass sogar. Okay, da hören wir mal rein. Sie sitzt auf der Couch nämlich an.
Mit Arnold Schwarzenegger. Klar.
Herr Schwarzenegger, ob Sie mir, das darf ich nicht vergessen, hier ein Autogramm geben könnten für den Andi. Das ist der Sohn von meinem Kaufmann, Herrn Fischbacher. Der ist wohnt gleich bei uns um die Ecke. Ich habe einen Stift.
Ja, danke.
Das wäre sehr nett, das muss ich mitnehmen.
Ist in Ordnung, Frau.
So, Herr Gottschalk,
folgendes. Sie sitzt da in full in character, in ihrem Bühnenoutfit und redet da mit Weltstars, wie keine Ahnung, mit dem Bäcker um die Ecke. So.
Es wirkt so ein bisschen verhalten. Also so richtig Feedback kriegt sie nicht, weder vom Publikum noch von Tommy Gottschalk.
Die Leute sind ein bisschen überfordert, habe ich den Eindruck.
Finde ich auch ganz toll, weil sie wirklich nie diesen Charakter bricht. Also sie hat 1,5 Stunden lang Bühnenshow und bleibt die ganze Zeit in diesem Charakter. Mhm. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Es gibt auch ganz wenige Interviews, wo sie außerhalb ihres Charakters auftritt. Ich habe nur ein Interview gefunden als Jutta Wibbe, also unter ihrem bürgerlichen Namen, wo sie nicht diese schrullige Person
war
spielt.
War das ein schriftliches Interview oder
das ein
schriftliches
Video? Von der Taz von 1990. Es gibt super viele Auftritte in dieser Schmitz-Mitternacht-Show, wo sie gegenüber von Weltstars auch steht, die sie einfach wirklich verwundert. Und das die dann auch nicht wissen, was ist hier los. Und ich war auch am Anfang so kurz so irritiert, ist das jetzt echt? Aber sie ist einfach wirklich der geborene Clown. 1990 gab es ein Interview in der Taz, wo sie außerhalb ihrer Rolle interviewt wird, also als Jutta Wibbe. Und
da ist man dann erstmal auch verletzlich, wenn man quasi sonst immer in einem Character ist und dann das allererste Mal quasi als die echte Person dahinter.
Total. Und ich glaube, sie hat seitdem auch nicht mehr gemacht.
Keine gute Erfahrung gehabt oder was war los?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, am Anfang war das so ein bisschen unangenehm, war der relativ spießige Taz.
Für Taz-Verhältnisse sehr spießig.
Relativ queerfeindlich einsteigt. Also aus heutiger Sicht finde ich sehr unangenehm nachfragt, warum ihre Fangemeinde so queer ist und sie vor allem Anklang in schwulen Kreisen findet, was sie sich selber nicht so richtig erklären kann.
Mhm. Einfach so Camp Legend geworden.
Genau.
Camp Legend, selbstbewusste Frau.
Voll.
Die nicht auf den Mund gefallen ist und
die hat alles selber geschrieben.
Ja.
Die ist seit 30 Jahren auf der Bühne und ja, die gibt den Schwulen einfach, was sie wollen.
Und der Typ in dem Interview, der ordnet das irgendwie negativ ein.
Genau, er will irgendwie von ihr ein schlechtes Wort über die, wie er sie nennt,
ARD.
Ah ja.
Ja.
Okay, das muss man auch nochmal erklären. Wir haben ja diesen ARD-Knopf, falls wir Beleidigungen sagen wollen, dann müssen wir uns selber zensieren. Das haben wir vorher abgesprochen. Ich finde gut, dass der direkt zum Einsatz kommt.
Die Kirsche auf der Torte, also die Camp-Kirsche
ja.
bei Marlene Jaschke und auch, finde ich, der Höhepunkt ihrer Karriere ist, dass sie die Rolle der Carmen gespielt hat. Also, falls ihr.
Aus der Oper.
Aus der Oper, richtig. Mhm. Fast die berühmteste Oper, eigentlich schon Pop. Mhm. Was ich so geil finde, so lustig. Als ich das entdeckt habe, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich hatte Tränen in den Augen, Gänsehaut und alles. Also, ich war so extrem beeindruckt, weil es ist eine krasse Leistung, erstmal in dieser Rolle der Frau Jaschke zu bleiben. Dann aber auch noch Carmen zu spielen.
Also, quasi Frau Jaschke spielt Carmen. Also
genau.
Sie quasi
auch Carmen?
Ja.
Da hören wir doch mal rein.
Hören wir mal rein. Das fängt jetzt an mit der Habanera und vielleicht, um das nochmal kurz einzuordnen. Carmen ist so die erotischste,
die feurigste
Frau, die man sich in der Oper vorstellen kann. Also eine Frau, die den Männern so sehr den Kopf verdreht hat, dass sie am Ende umgebracht würde für ihr Sexappeal.
Und Carmen hat fantastische Musik.
Und alle, die jetzt sagen, ich kenne nicht Carmen und ich finde Oper doof, haben dieses Stück auf jeden Fall schon gehört.
Ja!
Mega gut gesungen.
Und deswegen war ich, als ich das erste Mal gesehen und gehört habe, so beeindruckt. Ich habe mich so gefreut für Jutta Wibbe, für Marlene Jaschke, dass sie auch on top noch diese Opernstimme hat und einfach durchzieht.
Was war das für eine crazy Bankkauffrau, frage ich mich da, wenn man so einen Auftritt sieht.
Hallo, mein Name ist Eva Schulz und ich schließe diese Woche einige, sicher nicht alle Tabs zu Kreisverkehren. Also eigentlich benutze ich heute hier zu Gast zu sein als Entschuldigung bei meinen Instagram-Followern, weil wir haben seit ein paar Jahren so ein Ding am Laufen mit Kreisverkehren. Ich liebe Kreisverkehre. Kreisverkehre sind
ich
das
auch.
Beste. Danke, sehr gut. Ah, oh, toll, aber dann erzähle ich dir jetzt hoffentlich trotzdem gleich was Neues. Also ich habe mal Stadtentwicklung studiert und da war Kreisverkehr immer so das Highlight, weil die, also generell Verkehrsthemen. Aber Kreisverkehre einfach für flüssigen Verkehr und es funktioniert alles so viel besser mit Kreisverkehr.
Kreisverkehre sind toll. Und Kreisverkehre sind der absolute Arschlochtest. Weil, Leute, wenn ihr einfahrt in den Kreisverkehr, man muss nicht blinken. Wichtig ist, blinkt bitte, wenn ihr ausfahrt. So viele Leute blinken nicht, wenn sie aus dem Kreisverkehr ausfahren. Es führt zu Unfällen, es führt zu Verwirrung und es kommt zu unangenehmen Momenten im Verkehr.
Da bin ich jetzt mal ganz leise. Ich glaube, ich blinke da
blinkt,
nie.
Wenn ihr ausfahrt.
Bin jetzt schon ermahnt.
Was mich tatsächlich ein bisschen stresst, ist mehrspuriger Kreisverkehr.
Ja.
Also wenn du da 2-3 Spuren hast, dann musst du teilweise noch rüber vor der nächsten Ausfahrt. Das finde ich stressig, aber der klassische kleine Kreisverkehr.
Ja.
Caro feedbackt mich manchmal so mit so privaten Sachen, die sie mir sagen möchte, über den Podcast. Und das ist so, sie weiß, dass ich einfach nicht blinke im Kreisverkehr und jetzt habe ich ein bisschen mein Fett wegbekommen, aber ist okay.
Ja, und aber generell so als Verkehrsknotenpunkt ist ja das Tolle, es knotet sich nicht mehr. Alles fließt einfach so. Es gibt auch, also im Vergleich zu so einer beampelten Kreuzung, viel viel weniger Gefahrenpunkte. Also es ist flüssiger, es ist weniger gefährlich, es sind geringere Wartungskosten. Deswegen, ich bin ein großer Fan von Kreisverkehren. Und ich bin aber auch vorgeprägt, weil ich komme aus Borken im Münsterland, einer Stadt, die quasi nur aus Kreisverkehren besteht. Also man kann sich da wirklich so dumm und dusselig drehen, wenn man da durchfährt. Habe ich auch schon gemacht. Lustigerweise habe ich gemacht mit jemandem, die auch schon mal bei euch im Podcast war, nämlich mit Julia Becker.
Ah.
2019 sind wir durch Borkens Kreisverkehre gefahren, weil ihr Buch in Borken spielt, ohne dass sie da jemals war.
Ah, ja.
Lange Geschichte, 15 andere Tabs.
In Borken kann man sich schwindelig fahren,
in Borken,
quasi.
Ja, big time.
In Aschaffenburg auch, ehrlicherweise. Und ich kann mich erinnern, dass es so eine Zeit gab, da waren so Kreisverkehre neu da. Also da wurde dann innerhalb von ein, zwei
Hype.
Jahren, ja, da gab es so ja, genau, da gab es einen regelrechten Hype um diese Kreisverkehre. Und da sind dann innerhalb von weniger Jahre mehrere Kreisverkehre an nur einer Straße so aufgeploppt. Und dann wurden die so richtig geil darauf und noch ein weiterer und so.
Wie
und
in
so
Borken.
Fort.
Mir hat mal eine Insta-Userin mitgeteilt, dass es einen Stadtplaner in Borken gäbe, der mit einer Irin verheiratet sei. Und in Irland sind Kreisverkehre so en vogue, dass wir deshalb so viele hätten. Das habe ich noch nicht gefact-checkt. Also, ich war zufällig in Niedersachsen.
Eva Schulz ist ja voll der gute Gast. Hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Hätten wir ruhig mal früher anfragen können. Naja.
Das war, an anderer Stelle müssen wir mal besprechen, warum ich da Urlaub gemacht habe. Aber ich war dann in Ankum und ich war so ganz beglückt, dass dieser Zufallsurlaub mich an so vielen tollen Kreisverkehren vorbeigeführt hat. Weil hier seht ihr, bei klartext.sg.de gibt es einen ganzen Artikel über Ankums Kreisel, attraktive Visitenkarten. Weil es ist ja nicht nur der, den ich hier für euch ausgesucht hatte. Aber diesen hier fand ich besonders schön. Also auf Instagram bewerte ich Kreisverkehre, das vielleicht noch kurz zur Einordnung. Inzwischen bekomme ich sehr viel Kreisverkehre geschickt.
Ach, wirklich?
Und ich bin heute hier, um vieles abzuarbeiten, weil ich jetzt seit einem halben Jahr so viel Politik auf Instagram gemacht habe und ich bin nicht dazu gekommen, die ganzen Kreisverkehre, die mir geschickt wurden, abzuarbeiten. Vielleicht kommen wir heute dazu. Aber eigentlich ist das hier meine große... Es ist
die geheime Passion von Eva Schulz.
Ja. Und meiner Community, möchte ich sagen. Deswegen also hier eine große Entschuldigung an die Community. Für euch zur Einführung. Ankunftskreise, den kennen meine Follower schon. Aber was ich daran besonders toll finde, ist erstmal die Straßenführung. Man kann da auch mit dem Fahrrad rumfahren. Dann gibt es Begrünung und zwar wunderschön. Also es ist blüht. Das ist saisonale Begrünung, aber auch Bäume.
Es ist ein kleiner Park.
Krass,
na,
es ist
Grunde.
Quasi ein kleiner Park. Und dann auch noch hier diese Statuen. Was seht ihr da?
Das ist so Kunst. Also es sind so blaue.
Ja, beschreibt
Fahrradfahrer.
Fahrradfahrer, was sehen wir hier?
So Silhouetten, GärtnerInnen
das
in
sind
Rot.
Wanderer, Miguel.
Ist das ein Wanderer mit Rucksack?
Ja. Wanderer. Ah, und die Idee ist einfach, man kann da sehen, was man in Ankum alles Tolles so an Naherholungsaktivitäten hat.
Was für eine tolle
Idee. Und jetzt wollte
Idee.
Ich euch vorlesen, pass auf, warte, jetzt wollte ich euch vorlesen, weil die haben sich wirklich...
Es ist in der Tat eine Visitenkarte.
Es ist eine Visitenkarte, es ist das Disneyland des Straßenverkehrs.
Gärtnermeister Werner Havermann sagt, dass man durch diesen Kreisel, der übrigens eigentlich ein Eisel ist im lokalen Sprachgebrauch, weil er eiförmig ist. Also es ist so besonders.
Oh.
Und Gärtnermeister Werner Havermann sagt, hier ist Ankum, hier könnte es schön sein. Das soll man denken, wenn man durch den Kreisverkehr fährt.
Und ich habe es gedacht, als ich den gesehen habe.
Siehst du? Fahr mal nach Ankum. Da kann man auch E-Bikes umsonst leihen. Aber auch das führt mich wieder woanders hin. Das Ding ist, die haben eben gesagt, sie haben sich ganz bewusst für diese Art Figuren und gegen Kunst entschieden. Deswegen ist es wirklich ein Ritterschlag, Miguel, dass du das als Kunst empfindest. Kunst zu betrachten braucht Zeit, steht in dem Artikel. Die Fahrt durch einen Kreisel aber dauert nur wenige Sekunden. Da machen nur Figuren Sinn, die auf den ersten Blick gut zu verstehen sind. Ankum ist wirklich top-notch bei den Kreisverkehrgedanken, weil ich werde euch gleich natürlich noch Kreisverkehre da zeigen, die da nicht so weit sind.
Also da fühlen sich jetzt ganz, ganz viele Kreisverkehr-KunstherstellerInnen sehr auf den Schlips getreten.
Vielleicht. Also es gibt Kreisverkehrkunst, ich habe mir das hier eben nochmal aufgeschrieben, ich konnte es nicht alles raussuchen, aber es gibt natürlich auch Häuser zum Beispiel auf Kreisverkehren in Bad Krozingen oder in Tilburg oder auch das Tönninger Schloss in Schleswig-Holstein, das habe ich schon live gesehen, kann man alles in meinem Insta-Story-Highlight. In Schweden gibt es einen Kreisverkehr mit einer riesigen Kartoffel drauf, also es gibt wirklich, das ist ein Fass ohne Boden, warte, was habe ich hier noch
und
rausgesucht?
Und da wohnen dann Leute in den Häusern auch drin oder sind das so?
Nee, aber ich plane das natürlich mittelfristig, das habe ich für euch rausgesucht. Was ist hier los? Sagt mir bitte, wo ist dieser Kreisverkehr? Das ist nämlich in Köln ein Rave auf einem Kreis.
Ja, das ist im Belgischen.
Im Belgischen Viertel.
Ja,
da würde ich gerne am 15. Juni schon mal meine Geburtstagsparty anmelden, weil das finde ich vorbildlich. Guck, wie geil das ist. Die haben da ein DJ-Pult aufgebaut. Hier nochmal den Sound.
Da musst du aber aufpassen, dass du die Dudes nicht triffst da auf dem Kreisel. Die sind
du, die
da unterwegs.
Die würde ich einladen. Aber wie geil ist das? Das ist der Vibe.
Meine Güte, immer wenn ich wieder diese Gästetabs höre, da schlacke ich mit den Ohren.
Ja, also und mir wackeln die Antennen.
So, richtig. Und damit hätten wir es für diese Woche mal wieder geschafft. Wir sind nach wie vor im Urlaub, aber ihr könnt uns natürlich trotzdem jederzeit eure Tabs zukommen lassen, entweder an toomanytabs@ndr.de oder aber an unsere Socials, die heißen
@miguelr und @caroworbs, das sind wir beide. Da könnt ihr uns gerne reinfolgen und uns schreiben, da freuen wir uns auch über den ganzen Sommer hinweg drüber.
Auch wenn ihr Promis seid, könnt ihr uns auch die Tabs schicken, dann könnt ihr selbst sofort vorbeikommen und die bei uns im Podcast schließen.
Ja, wir gehen jetzt wieder zurück, schön entspannt in Moshpit und bewerfen uns mit Schlamm.
Richtig.
Und lass mal die Seele baumeln.
So machen wir es. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir wissen doch alle, too many tabs hilft auch beim Daten.
Ja, dafür haben wir sogar Beweise.
Richtig. Liebe Grüße gehen raus an Jen und Patrick, die sich ja über unsere Tabs zur Tram-EM kennengelernt haben. Und wenn ihr so süße Dating-Stories wie diese liebt, dann ist der Podcast Liebt euch, der Dating-Podcast, genau das Richtige für euch.
Die Hosts Julia und Richard stehen euch in allen Liebeslagen bei und sprechen im Podcast über ihre krassesten Stories und alles, was ihre Community so im alltäglichen Dating-Wahnsinn erlebt hat. Das klingt nach einem sehr spannenden Podcast.
Spicy.
Liebt euch, heißt er. Liebt euch. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören sogar noch einen Trailer. Guck
Ach
mal.
So, nach der ist auch noch ein Trailer da. Ja. Dann fahr den doch mal ab.
Er schreibt ihr 3 Wochen lang jeden Tag. Herzchen, Sprachnachrichten, Zukunftspläne, das volle Programm. Und nach dem ersten Date Funkstille.
Das ist Ghosting Deluxe.
Ja, und ich sag's ja immer wieder, Dating ist nix für schwache Nerven.
Ja, und eigentlich auch nichts für starke, muss man mal sagen. Deshalb stehen wir euch ja auch bei, in jeder Lebens- und Liebeslage.
Wir sind Julia und Richard vom Dating-Podcast Liebt euch. Und wir quatschen jede Woche mit euch über eure schlimmsten, schönsten, weirdesten und auch die lustigsten Dating-Erlebnisse.
Ja, gemeinsam haben wir hier schon das ein oder andere One-Night-Stand-Drama aus der Bude gejagt oder auch den finalen Schlussstrich gezogen. Das haben wir auch schon gemacht. Und hin und wieder gibt's Geschichten aus ganz anderen Welten.
Volles Programm. Von Lab-Rollenspielen bis hin zu Blind-Date-Fails war alles schon dabei. Und da muss auch keiner alleine durch. Wir leiden zusammen, wir lachen zusammen, wir ja, weinen auch manchmal zusammen. Und es wird natürlich auch gejubelt. Es kommt immer auf die Story an.
Ja, it's a date. Liebt euch, der Dating-Podcast.
Jeden Freitag eine neue Folge in ARD Sounds und überall, wo es gute Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worbs und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.